Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Hallo und herzlich willkommen zum 232. Podcast von Payment Banking zum Thema Fintech. Und wir haben diese Woche eine ganz besondere Episode. Wir nutzen ein komplett neues Tool, mit dem man auch parallel live mithören kann. Wir haben jetzt gerade eben hier bei Twitter eine Info rausgegeben. Ihr könnt uns zuhören, muss man einfach nur eine URL angeben und dann kann man das live mithören. Und ihr könnt uns auch Feedback schicken unter dem Thema unter dem Hashtag Fintech Live Podcast. Das ist jetzt extrem hemdsärmlich und kurzfristig angekündigt. Wir werden das vermutlich demnächst, wenn es funktioniert in diesem kleinen Pilot, einfacher machen und mit ein bisschen mehr Ankündigung machen, dass ihr wisst, okay, am Sonntag um 20 Uhr fangen die beiden an zu podcasten oder so, dass ihr euch einwählen könnt und es nicht so quasi ein Hinweis auf Twitter ist. Übrigens, jetzt sind wir live. Aber das ist jetzt erstmal dem neuen Tool geschuldet. Hallo André.
Hallo Jochen. Du bist ganz aufgeregt, merke ich.
Ja, ich finde das Tool ganz gut, weil es eine bessere Soundqualität mit sich bringt, weil es keine Komprimierung unseres Tons hat und gleichzeitig natürlich mit einem Klick können wir das live in die Welt streamen. Das ist schon mal sehr gut.
Löst ein Problem von letzter Woche, wo ich den Jochen ja irgendwie ständig im Podcast vermisst habe, nicht wirklich, ne?
Ja, da sind verschiedene Sachen zusammengekommen. Ich hatte eine total schlechte Internetverbindung und bin dann auch immer da rausgeflogen und bin deswegen übers Handy reingegangen und das hat natürlich dann den möglichst schlimmsten Kompressor der Soundqualität reingehauen, weshalb ich klang wie, als wäre ich am Telefon.
Zwischendurch aber weg warst.
Und zwischendurch war weg, genau. Ja, es war eine Katastrophe. War von der Tonqualität keine Glanzleistung.
Genau, gerade höre ich dich auch abgehackt, aber ich weiß nicht, vielleicht ist das, ich weiß nicht, vielleicht hören das die Leute nicht, aber ich höre dich gerade abgehackt. Aber egal, lass mal weitermachen.
Ja. Bevor wir loslegen, erstmal Dank an unsere Sponsoren, an smartsteuer.de/fintech. Steuererklärung auf die smarte Art, auch für Fintechs, auch für Corporates. Der zweite Sponsor sind unsere lieben Kollegen von Mastercard, die uns ja dauerhaft begleiten, nicht nur im Blog und im Podcast, sondern auch auf Konferenzen. Zum Thema Transactions sprechen wir gleich nochmal ganz kurz. Und der dritte Sponsor sind die lieben Freunde von FinCompare, die sich selbst vorstellen.
Grüezi, mein Name ist Stefan Frey und ich bin Firmenkundenberater bei FinCompare. Durch die automatische Vorqualifikation, Bilanzanalyse und unsere Matching Engine kann ich mehr Zeit mit meinen Kunden verbringen. Wir sind wie eine modulare Hausbank, nur unabhängig und technologiegetrieben. FinCompare verbindet Banken, kleine mittelständische Unternehmen und Fintechs durch ein digitales Ökosystem und schafft die Grundlage, um Open Banking in der Unternehmensfinanzierung effizient einzuführen. Lernen Sie uns kennen, www.fincompare.de.
Ja, André, wir wollten mal wieder die News ausprobieren in dieser sehr hemdsärmeligen Podcast hier. Die haben wir uns gerade eben hier zusammengestellt, um einfach mal dieses Tool zu testen und gleichzeitig einfach die News zu machen. Und wir haben hier einfach ein paar News der letzten Wochen genommen und wollen mal schnell durchgehen. Lass uns vielleicht ganz kurz über die Transactions reden. Wir haben 450 Leute jetzt schon auf der Transactions. Wir haben insofern meinen kühnen Wette, dass wir 450 bekommen, schon eingelöst. Jetzt mal gucken, ob wir 500 oder 550 Leute in den Saal bekommen. Auf jeden Fall so oder so total begeistert, dass wir mit diesem neuen Format so viele Leute schon jetzt begeistert können, bevor tatsächlich die Ticketschluss so ist und die Leute keine Tickets mehr kaufen können.
Mhm, absolut. Also ich glaube, kaufen kann man nämlich bis zur letzten Minute. Ausverkauft ist diese große Halle, die wir da haben, glaube ich, weiterhin nicht. Vielleicht kann er nicht mehr jeder sitzen.
1000 Leuten.
Ich glaube, 3000 passen, glaube ich, sogar bei Konzerten 3000? Rein.
3000? Ach du meinst.
Ja, passen bei Konzerten, glaube ich, rein. Also da haben wir, glaube ich, ein bisschen Platz. Aber haben wir, glaube ich, jetzt auch in den letzten Wochen genug zugesagt, auch zum Programm gesagt. Ein paar Änderungen gibt es noch, ein paar Veränderungen in den Panel. Verschiebungen, aber Ansonsten bin ich auch echt happy darüber, weil ich in den letzten Tagen auch auf der Fintech Week war und da auch nochmal mitbekommen habe, dass viele Leute die Events einfach sehr zu schätzen wissen mittlerweile, die wir da machen, weil sie eine andere Art von, naja, Umgebung und Stimmung vermitteln. Und auch wieder ganz viele Leute mir gesagt haben, sie kommen auf jeden Fall. Und wo ich auch teilweise auch überrascht war, wer alles kommt, mit wie vielen Leuten teilweise auch Leute dahin kommen, lassen wir uns überraschen, was uns dann ja fast in einer Woche, ne? Ich glaube 8 Tage sind es noch.
19,
ja. Genau, in Frankfurt erwartet. Richtig.
Ja, und ansonsten nochmal eine Mini-Eigenwerbung. Wir haben eine neue Kolumne gestartet in der Berliner Zeitung. Das ist die Zeitung, die von diesem, wie man im Internet liest, von diesem Hipster-Pärchen gekauft wurde. Also von Holger Friedrich und seiner Frau, die ja ohnehin bekannt sind in unserer Industrie, weil Holger ja sehr stark bei Core und bei bei PayDirect und bei Verimi involviert war, beziehungsweise ist. Wir haben die Möglichkeit, alle 14 Tage eine Kolumne zu schreiben, eine Erklärbär-Kolumne zum Thema Finanzdienstleistung. Und der André hat angefangen, die erste Kolumne zu schreiben zum Thema Bargeld. Die ist jetzt draußen, richtig auf Papier. Hast du denn eine physische Kopie von der Zeitung bekommen, André?
Ich dämlich. Ich war sogar in der Tat Freitag in Berlin, habe vergessen, eine Zeitung zu kaufen. Nein, ich habe in der Tat sie momentan noch nicht auf Papier, aber ich denke, wenn wir Holger freundlich fragen oder den Jochen Arnst, den Chefredakteur der Berliner Zeitung. Holger war ja eigentlich nur der Mittler, der uns zusammengebracht hat, Jochen und uns. Also einen anderen Jochen und uns, werden wir bestimmt nochmal eine bekommen. Nee, bin ich auch super gespannt, war sehr hands-on, weil wir uns schon ein bisschen länger kennen, die Kollegen von rund um Holger und wir. Und nachdem dann die Berliner Zeitung oder die Eigentümer ist, glaube ich, auch ein paar Leute zugegangen, hat sich überlegt, wie kann man möglicherweise interessante Inhalte von, na, sagen wir mal, eher neutralen beziehungsweise unabhängigen Beobachtern aus verschiedenen Branchen mit da reinbringen und haben uns gefreut. Also ich meine, das ist ein bisschen lustig, ne? Wir alle reden immer darüber, dass alles digital geht und trotzdem freuen sich dann irgendwie alle immer, wenn es in den klassischen Medien dann doch nochmal vorkommen. Du kennst das ja auch immer, wenn dann plötzlich mal jemand gedruckt wird. Ich glaube, Miriam war jetzt im Zeitmagazin vorne als Covergirl drauf. Das ist irgendwie nochmal ein Unterschied, als wenn du irgendwo online, keine Ahnung, 100.000er Klicks oder sowas stattfindest, wenn dann irgendwas gedruckt stattfindet und Mama und Papa das auch nochmal sehen können. Und das ist wahrscheinlich bei der Berliner Zeitung und bei der Kolumne auch ein bisschen der Effekt. Und gleichzeitig finde ich das Ganze ein super spannendes Unterfangen, was die Kollegen da losgetreten haben, Silke und Holger, weil ich glaube, dass die da einfach mehr vorhaben, als einfach nur eine Zeitung wieder neu zu beleben, die ja so ein bisschen in den letzten Jahren in den Problemen unter Dumont hat leiden müssen. Und vielleicht können wir so einen mini kleinen Beitrag dazu leisten, dass dann eine neue, tolle Stimme aus Berlin kommt. Und ich bin gespannt wirklich, was daraus wird. Und es war halt genau zum Mauerfall ist die erste neue Ausgabe rausgekommen und ich weiß nicht, wer gestern ein bisschen auf Twitter die Berliner Zeitung verfolgt hat, die haben gestern eine ganz lustige Aktion gehabt, die in der U-Bahn nach Pankow im Grunde genommen eine Live-Berichterstattung über den Tag des Mauerfalls aus der U-Bahn gemacht, also aus dem Sonderzug nach Pankow, fand ich irgendwie auch ganz lustig. Also da passiert, glaube ich, gerade eine ganze Menge.
Ja, ich habe kurioserweise gestern die Tagesthemen vom 9.11.89 und dann vom 10.11. geguckt. Kurios ist, dass selbst bei den Tagesthemen am 9.11. Noch gar nicht viel los war. Das muss also dann alles irgendwann nachts um 12.01 passiert sein. Insofern schön, dass wir jetzt da 30 Jahre später eine kleine Rolle spielen dürfen und mal gucken, wie weit sich das entwickelt. Hast du schon irgendwie Feedback bekommen hinsichtlich des Artikels, weil du hast ja gleich das schlimmste Thema überhaupt adressiert, nämlich das Thema Bargeld und bargeldlos bezahlen. Da gibt es ja sehr viele Bargeldfetischisten, für die bargeldlos bezahlen ja der Teufel ist.
Ich glaube, was wir halt geschafft haben in dem Artikel, der ein Stück weit mein Nukleus war und dann hat Nicole vor allen Dingen ganz, ganz viel auch da noch mit herumgearbeitet. Ich glaube, wir haben es ganz gut hinbekommen, dass wir das in Richtung Wahlfreiheit gedreht haben und nicht in irgendeiner Art und Weise auf eine Abschaffung, egal in welche Richtung, gedrungen haben in dem Artikel. Und ich glaube, dadurch war die Reaktion darauf auch sehr ausgewogen. Also nicht so, dass ein Shitstorm entstanden ist, ganz im Gegenteil. Alles, was ich auf Twitter oder auf LinkedIn oder so, wie ich das sozial habe, lesen können, gesehen habe, war sehr ausgewogen und ein Stück weit übertrieben ist ja nur ein Pill. Aber dann doch so mit so einem, ey, gut, also einfach eine gute Sicht darauf und keine polarisierende, sondern eine darstellende. Auch mal solche Gedanken mit reingebracht, warum vielleicht auch der eine oder andere immer noch am Bargeldlosen festhält, also das Thema Steuerhinterziehung, Schwarzgeld, haben wir auch mal einfach angesprochen, ne? Weil das ist einfach etwas, worüber wenige sprechen, wenn wir halt über Bargeldlosigkeit uns unterhalten. Und deshalb die Resonanz, so wie ich sie wahrgenommen habe, war positiv und ich kann jetzt nicht sagen, wie die Leseraten bei der bei der Berliner Zeitung waren. Wie erfolgreich oder was auch immer der Artikel jetzt bei denen, bei den Kollegen in Berlin wirklich funktionierte. Aber wo wir es geteilt haben, habe ich jedenfalls positive Resonanzen bekommen. Ich weiß nicht, was du gehört oder gesehen hast.
Also ich habe auf jeden Fall keinen Shitstorm gesehen. Und das ist schon mal ein Vorteil.
Absolut. Ging mir genauso. Absolut. Ging mir genauso.
Ja, dann lass uns doch mal kurz ein paar News der Woche besprechen. Du warst gestern auf dem Barcamp und quasi das Ende der Fintech Week in Hamburg. Ich habe sehr viel bei Twitter gesehen. Kannst du kurz ein Resümee ziehen, was du da gesehen hast?
Na, über die ganze Woche kann ich nur bedingt ein Resümee ziehen, weil ich nur ein paar Sachen mitbekommen habe. Habe unter anderem das Sparkassen-Symbiotikon mitbekommen, was ich durchaus beeindruckend fand, wie die Kollegen es hinbekommen haben, dort eine ganze Menge an Developern und aber auch parallel dazu an Sprechern und an Audience nah an den Hafen zu bekommen. Also Starfinanz und Sparkassen Innovation Hub organisieren das ja immer in Kombination mittlerweile auch mit den großen Playern der Sparkassen Finanzgruppe. Ich glaube, die Deutsche Leasing und die DK und der Verlag und die FI waren auch Partner. Echt gute Veranstaltungen und ich glaube auch ein bisschen mehr als ein Feigenblatt, was man ja manchmal dann auch denkt, wenn man solche Veranstaltungen sieht und davon hört. Das war echt gut. Habe dann leider die Final Pitches nicht gesehen, aber da schienen auch ein paar ganz gute Ideen rumzukommen, die auch nah an dem waren, was halt auch in der Sparkassenfinanzgruppe möglicherweise auch in der Realität ankommen kann. Zum Beispiel der Gewinner war, glaube ich, ein neues Börsenspiel, was, glaube ich, jetzt nicht so schlecht ist, dass ein neues Börsenspiel kommt auf der einen Seite und was natürlich auch gesellschaftlich vielleicht irgendwie auch eine Relevanz hat, dass junge Leute an das Thema sehr früh rangeführt werden. Ansonsten war ich auf der Konferenz von Finletter, die Fin Forward, glaube ich, heißt die, ich verwechsel die Namen immer. Da war ich aber nur kurz und durfte auf einem Panel sein zum Thema PSD2, Open Banking, gemeinsam mit Steffen von Blumenröder und dem Kollegen von Fintech Systems, dem Martin, glaube ich, heißt er, der Sales macht bei denen und noch zwei anderen Leuten. Und dann halt Award dann am Abend vergeben wurde. Glückwunsch übrigens an die Gewinner, wo ich jetzt momentan leider wieder vergessen habe, wer es war, weil ich so lange nicht da war. Aber beim Barcamp war es für mich das Interessanteste, dass ich meine Tochter das erste Mal dabei hatte und die am Anfang noch so ein bisschen gemeckert hat, warum sie mit dahin müsste. Hatte sie natürlich vorher gefragt. Da wollte sie auch noch, aber irgendwann so im Laufe des Abends davor war sie dann doch ein bisschen unwilliger. Und dann war sie da, freute sich dann sehr, weil sie dann auch sofort von Annette, der Pressesprecherin, der COMDirect, deren Tochter kennenlernte, die gleich alt waren und die beiden dann sofort an einer Session teilgenommen haben zum Thema, wie kann man halt das Thema Geldanlage und Sparen auch für Kinder, Jugendliche interessanter machen und haben dann wirklich aktiv daran teilgenommen. Das fand ich gut. Generell habe ich mich dann auch mal ein bisschen gefragt, what's next, ne? What's next nach Hackathons, what's next nach Barcamp? Es waren unglaublich viele Leute da und viele, viele Sessions wurden da auch besprochen. Aber ich frage mich halt, ob nicht da vieles, vieles mittlerweile auch gesagt ist, ne? Also nicht alles gesagt, aber vieles gesagt. Und welche neuen Formate man möglicherweise dann auch jetzt mal vielleicht voranbringen muss. Also habe ich mich einfach nur gefragt, ohne eine Antwort darauf zu haben, aber so ein kritischer Blick auf die Woche, auf die letzten Tage, was halt jetzt nach den Barcamps und Hackathons kommt. Zugleich habe ich dann noch ein Ding gesehen im Laufe der Woche, das war Der Reeperbahn-Pitch in einer geilen Location. Also allein deshalb war es wert, da hinzugehen im Mojo Club in Hamburg, was für dich als soundaffinen Menschen, glaube ich, mit der beste Club sein könnte, wo du mal sein solltest, wenn du noch nicht da warst.
Ich war eigentlich noch nie drin. Viel gehört, aber war noch nie drin.
Hammer, weil das halt freischwebt, ne? Freischwebt unter der Erde und echt ein geiler Sound. Und da waren Pitches aus verschiedenen Industrien, unter anderem auch der Fintech-Pitch und da waren, glaube ich, 5 Unternehmen auf der Bühne. Ey, und Jochen, ich weiß, du bist der größte Hater von mittlerweile Pitches, ne? Also in der Öffentlichkeit, weil du sagst irgendwie, was soll das überhaupt, das bringt irgendwie keinem was. Das ist halt echt schwierig geworden jetzt für Fintechs, die vor allen Dingen jetzt in der, ich sag mal, zweiten, dritten Welle unterwegs sind, wo dann auch ganz oft kompliziertere Geschäftsmodelle dahinter stecken, die dann Richtung Trade Finance gehen, Richtung möglicherweise auch Blockchain-Abwicklungen. So etwas einem breiten Publikum, was sich nicht wirklich mit dem Thema auskennt, und das war halt auf der Reeperbahn-Pitch so, klar zu machen. Und dann kommen dann Folien, wo dann irgendwie in 10-Punkt-Schrift irgendwie klein dargestellt wird, was sie tun. Dann denke ich so, ey Jungs, ne, also macht keinen Sinn. Ja? Also deshalb glaube ich, dass auch da dieses Format Pitch im Fintech-Umfeld auch wahrscheinlich eine Überarbeitung oder ein Überdenken benötigt. So.
Ja, oder immer tiefer und spezieller wird. Also ja,
du warst eine andere Zielgruppe.
Noch, genau, für eine spezielle Zielgruppe, denen man nicht erstmal was erklären muss zu den Basics, sondern die von vornherein wissen, wie das Produkt funktioniert und dann erkennen können, wie das Startup das Produkt besser gemacht hat.
Genau, und deshalb haben auch die eigentlichen Gewinner, die dann nachher auf der Bühne waren, war keines aus der Fintech, aus dem Fintech, wie sagt man, Strang, sondern es waren halt andere, unter anderem sowas wie erotische Podcasts für Frauen. Ja, das musst du keinem erklären, gerade wenn du auf der Reeperbahn unterwegs bist, war das sehr nah. Oder ein Marktplatz für, wie sagt man so schön, Damenhygieneartikel, wo ich dann so schöne Worte wie Co-Menstruation gelernt habe.
Okay, ja, ich habe das irgendwie Femtech gesehen, das ist ja ohnehin ein neues Thema, wo ich mich aber immer noch frage, so muss man für jede einzelne Nische einen einzelnen Sternpunkt-Tech-Cluster finden, aber weil am Ende des Tages fällt es ja auch teilweise unter Health-Tech, aber ja.
Ja, und auch unter E-Commerce, ne? Also das sind so, genau, ja. Genau, aber war trotzdem interessant, was auch stark war, und du weißt, das Thema beschäftigt uns bei Payment und Banking und mich vor allem ja auch gerade. Das waren halt von den 5 Pitches waren 3 Frauen auf der Bühne.
Ja, das ist super. Das ist super.
Das war echt gut. Hat Spaß gemacht zu sehen.
Ja, ansonsten hat dich ja auch bei Twitter und ich habe auch damit mitbekommen, den Sven Schmidt im OMR-Podcast, im OMR-Live-Podcast das Thema Neufund Frank Thelen beschäftigt. Für die, die es mitbekommen haben oder nicht mitbekommen haben, Neufund ist so ein Blockchain-basierter Marktplatz im Crowdfunding, also soll eine Alternative darstellen zu einem offiziellen Börsenmarktplatz auf der Blockchain. Da ist irgendwie ein, ich weiß nicht, Ungarn E-Bike-Startup hingegangen.
Kroatisch,
genau. E-Bike-Startup, E-Mountainbike-Startup und hat da Anteile verkauft und man kann da relativ einfach Anteile von diesem Unternehmen kaufen. Das Problem ist nur, dass die BaFin dagegen gegangen ist und gesagt hat, Moment, hier ist kein offizieller Verkaufsprospekt hinterlegt. Insofern ist das angriffswürdig. Jetzt bin ich nicht der Jurist im Börsenbereich, um zu wissen, was das für juristische Konsequenzen mit sich bringt. Aber auf jeden Fall hat das doch zum größeren Aufstand geführt, insbesondere bei dem Sven Schmidt, der beim OMR-Podcast gesagt hat, dass Frank Thelen gesagt hat, er will auf jeden Fall 100% compliant sein und jetzt ist er es nicht. Und Frank Thelen hat gesagt, ja, die BaFin hat da was missverstanden. Wenn wir uns das anschauen, dieser Neufund ist lizenziert in Liechtenstein, aber die Kommunikation und das Marketing ist in Deutschland, also fallen natürlich unter deutschen Anlegerschutz. Eigentlich viele Basics drin, die eigentlich ganz klar sind, aber ja gut, es ist beim ersten Mal, da ist dann wahrscheinlich sehr viel Friktion und Misserwartung da. Am Ende des Tages bleibt ein fader Beigeschmack. Heißt nicht, dass die Plattform nicht funktioniert, heißt auch nicht, dass das Startup gut oder schlecht ist, sondern einfach die Formalien nicht richtig eingehalten.
Ich glaube, da sind sich die Juristen total einig, dass das, was momentan passiert, dort unter deutschen Gesichtspunkten auch betrachtet werden muss. weil halt dafür Werbung gemacht wird. Und egal, ob es in Liechtenstein reguliert ist, so jedenfalls habe ich mit ein paar Juristen drüber gesprochen, sagen sie, wir verstehen das, was die BaFin da macht, und das Schwert, was die BaFin da momentan gezückt hat, ist eines, was sie relativ selten zückt. Dass sie halt sagt, okay, da tritt jemand auf und bewirbt Produkte, die eigentlich eines Kataloges bedürfen. Das war ja kurz vorher schon mal so und jetzt innerhalb von, ich glaube, 2 Wochen zweimal. Und das ist eher ungewöhnlich und insofern schon echt interessant. Und ich fand es dann auch, naja, jedenfalls mindestens mal fragwürdig, was da teilweise dann gemacht wurde. Und was mich wundert, dass die ganze Industrie im Grunde genommen dazu schweigt. Und keiner sich irgendwo zu dem Thema mal äußert. Also entweder, weil man sagt, ich verstehe gerade nicht, was da passiert. Also im Sinne von juristische Betrachtung und was da inhaltlich passiert. Aber generell fand ich das Schweigen, gerade so auf Twitter und auf LinkedIn, zu dem Thema relativ erstaunlich. Du weißt nicht, wie du das wahrgenommen hast.
Was mich bei dem Kontext auch sehr gewundert hat, ist nicht nur das Schweigen, sondern auch das Schweigen der öffentlichen Presse. Ich habe mich ja die Woche auch etwas aufgeregt über einen Artikel vom lieben Kaspar Schlenk, von dem ich erst danach verstanden habe, dass er von ihm ist, über das Thema N26 und N26 gegangen in die USA. Das dann hieß so, ja, N26 geht in die USA, aber das Feedback der Kunden ist schlecht und Kundensupport schlecht, wo man dann wieder in diese Kerbe reingehauen hat und ich mich dann aufgeregt habe nach dem Motto, können wir nicht einmal sagen, super, ein Startup geht in die USA, eines der wenigen deutschen Vorzeigestartups, was tatsächlich auch mal den Versuch wagt, in die USA zu gehen. Und als negatives Beispiel kam halt dann, naja, irgendwie negative Ratings der App, was so ein bisschen für mich den Eindruck hatte, an den Haaren herbeigezogen, dass man irgendwas Negatives findet. Hier ist massiv was Negatives, hier wird gegen Anlegerschutz verstoßen und das interessiert irgendwie keinen. Und da muss ich sagen, so, ey, was ist denn da los?
Ja, habe ich mich auch darüber gewundert. Also ich glaube, Kaspar war da einer der wenigen, der auch darüber berichtet hat. Ne? Also das Thema Neufund ist ja von denen auch aufgenommen worden. Also ich glaube, Finance Forward hat darüber einen Bericht gemacht, so vor einer Woche oder 10 Tagen oder so. Aber ich habe mich jetzt einfach auch gewundert. Ich habe das auch gelesen und also sozusagen diesen Hinweis der BaFin und dachte so, ups. Und dann gab es ja, glaube ich, nochmal ein Video dann auch zu dem Fahrrad direkt. Aber naja, ich weiß auch nicht. Also ich war einfach nur überrascht darüber. Ich meine, ich finde das ja super, dass man auf die Art und Weise versucht, möglicherweise auch andere Arten von Anlagen hinzubekommen oder Anleger direkt da an solchen Sachen beteiligen lassen kann und möglicherweise Lernkurven, die man im klassischen Crowdfunding gezogen hat, auch versucht anzuwenden und eine neue Anlageform vielleicht schafft. Also finde ich ja auch echt wirklich spannend, interessant, aber woran man sich dann, glaube ich, dann doch halten muss und dazu gehört ja dann auch Vertrauen, ist dann das, was halt der Regulator in Deutschland, in Europa halt auch vorgibt. Und wenn du halt in Deutschland unterwegs bist mit so einem Thema und so ein Thema bewerben willst und so ein Thema anbieten willst, muss man sich halt wohl oder übel auch an die Marktgegebenheiten beziehungsweise an die Vorgaben halten. Und ich glaube, ich habe den OMR-Podcast mit Sven Schmidt noch nicht gehört zu dem Thema, aber das, was du sagst, war ja wohl, dass die Kollegen von Neufund da auch höchste Compliance erreichen wollen und diesen Anspruch haben, aber das scheinbar momentan nicht haben. Und jetzt frage ich mich halt auch, ist Schweigen gerade der richtige Weg? Weil von denen habe ich jetzt in den letzten 14 Tagen, 10 Tagen zu dem Thema auch kein Wort gehört.
Außer die BaFin hat es wohl nicht richtig verstanden.
Ja, aber nicht von Neufund, sondern ich glaube, das kam von...
Das kam von Thelen selbst.
Genau, also ja, also aber Neufund ist ein eigenes Unternehmen.
Stimmt.
Und die
stimmt,
haben ja auch eine CEO, also stimmt. Zoe ist ja durchaus CEO da und da hat man nichts gehört. Wahrscheinlich wird der ein oder andere Pressemensch sagen, perfekt, einfach schweigen. Ja, und nicht totschweigen, aber schweigen, weil kannst bis zu einer größeren Klarheit wahrscheinlich eh nicht groß gewinnen. Ich denke aber bei solchen Sachen, wo es dann auch vor allen Dingen um die Crowd geht, will die Crowd möglicherweise auch was wissen. Aber scheinbar will sie nichts wissen, weil sonst hätte sie ja vielleicht auch auf Twitter mal gefragt.
Ja, das ist ja das, was der Sven Schmidt auch zu Recht kritisiert. Er sagt ja am Ende des Tages, wenn irgendwelche großen Leute, also sprich WeWork, Uber und Co., große professionelle VCs Geld irgendwo versenken, dann ist es Teil des Geschäfts und ist okay. In dem Moment, wo es an kleine Kunden geht, die ihr sparsam wirtschaftetes Geld in Modelle reingeben, wo dann eben der Kundenschutz und auch die legalen Anforderungen nicht eingehalten werden, also sprich beim Prospekt, dann ist das das Schlimme und da regt er sich dann auf und das zum Teil auch zu Recht, wobei ganz ehrlich, ich kenne jetzt im Crowdfunding jetzt noch nicht so sehr viele Success Stories und am Ende des Tages ist Crowdfunding auch immer mal wieder so ein bisschen adverse Selektion, also wenn ich eben, das sieht man ja bei diesen ganzen anderen Portalen, wo Startups sich finanzieren, wenn ich eben über normale Wege, also sprich VCs, PEs, Family Offices oder wie auch immer, kein Geld bekomme, dann gehe ich auf solche Plattformen und deswegen ist natürlich auch die Insolvenzrate bei den Plattformen sehr groß. Heißt nicht, dass alle, die da drauf sind, dann insolvent gehen, nein, aber es zieht natürlich diejenigen an, die sonst ohnehin Probleme bei der Finanzierung haben.
Ich glaube, der Begriff der adversen Selektion ist, glaube ich, genau das, was Sven Schmidt, glaube ich, immer in den Raum führt und sich, glaube ich, fragt, warum, wenn das so geil ist, nicht dann auch ganz, ganz geile Unternehmen da drauf sind.
Genau.
Lass uns auf ein anderes Thema vielleicht noch kommen, außer Neufund, aber ich bin da wirklich gespannt, wie es da weitergeht. Also ich bin da auch echt kein Experte, sondern habe mich einfach nur aus dieser Fintech-Brille und ein bisschen auch aus der Öffentlichkeitsbrille gefragt, so viele Sachen werden irgendwie hoch und runter diskutiert und so ein Thema, was durchaus gerade mal auch ein bisschen heikel von einer Aufsicht betrachtet wird, wird eher totgeschwiegen. Verwunderlich.
Ja. Gut, deswegen sprechen wir das mal an und gucken, wie das weitergeht, das ganze Thema.
Genau. Deutsche Börse und Cashlink. Passt ein bisschen in die Richtung, ne?
Genau, aber dann auf Basis der deutschen Börse und mindestens 100.000 Euro, also sprich nicht Kleinanleger, können über Cashlink und die deutsche Börse Zugang zu Kryptowertpapieren ermöglicht werden. Also insofern für die professionellen Anleger ohne Endkundenschutz haben da die Möglichkeit, auf der Blockchain Wertpapiere zu handeln.
Ich glaube, die Kollegen von Cashlink haben da einen ganz guten Pivot hinbekommen. Ne? Die hatten ja mal was ganz anderes vor, wollten, glaube ich, ganz viel Peer-to-Peer machen am Anfang und dann ein bisschen Peer-to-Business, wenn ich es mal so nennen darf, und haben jetzt einen totalen Pivot hingelegt. Ne?
Ja, die wollten eigentlich P2P-Payment machen. Also ja, genau. Ich kenne noch eines der ersten Pitches von denen, wo ich dann auch so einfach nur zwei, drei Fragen gestellt habe nach dem Motto, wo ist denn das Geschäftsmodell? Und derjenige, der damals gepitcht hat, war ziemlich sauer, dass ich überhaupt diese Fragen gestellt habe. Aber insofern, was sie jetzt gemacht haben mit dem Pivot, beeindruckend. Und mal gucken, wie es da weitergeht.
Ja, super.
Ja, dann IDNow hat einen neuen Investor bekommen, Crossair Capital mit 36 Millionen beteiligt und der Andreas, Name, Nachname fällt mir nicht ein, Mitgründer von SponsorPay, was auch Jan Beckers mit gegründet hat und Early Stage Investor in Savedo, ist ja jetzt auch stärker eingestiegen bei IDNow.
Okay. Ja, ich meine, das Thema Identifikation haben wir jetzt schon x-mal drüber gesprochen, du letztes Mal im Podcast auch wieder, ist glaube ich eins, was uns alle nicht loslässt in der digitalen Welt, weil es immer noch nicht gelöst ist und die sind halt gemeinsam mit WebID und so ein bisschen so, ich glaube auch die Avato-Leute, diejenigen, die wahrscheinlich momentan jedenfalls mit das Beste oder das Erfolgreichste geschaffen haben, ob das jetzt nachhaltig das Beste ist und nicht möglicherweise irgendwann der so heilige und gesegnete E-Personalausweis und sowas das Ganze ablösen wird, we will see. Nur was die halt machen, ja mal Traktion. Ja, und deshalb ist es, glaube ich, auch gerechtfertigt, dass sie jetzt nochmal gucken, mit nochmal externem Geld den nächsten Schritt zu machen. Also congratulations nach München.
Nächste Geldrunde, Billy, das Factoring-Startup, die haben 50 Millionen Refinanzierungslinie bekommen, also dass sie dann ihre Factoring-Ausgaben oder Auslagen eben nicht mit Equity bezahlen müssen, sondern quasi Venture-Debt nutzen, um die Finanzierung der kleinen mittelständigen Unternehmen im Factoring-Bereich zu ermöglichen.
Beeindruckend, was Matthias und Christian da aufgebaut haben. Also es gibt ja eine ganze Menge an Factoring-Firmen. Man dachte sich, brauchst du diese ganze Schwemme? Aber scheinbar sind die einer von denjenigen, die das wirklich anders verstehen als die anderen, irgendwas anders machen und scheint sehr erfolgreich zu sein.
Ja, vor allem, die sind ja mehr oder weniger zeitgleich gestartet mit Finiata, das Startup von Patrick Diemer.
Nee, Sebastian.
Sebastian Diemer. Patrick Diemer, ich verwechsel die Diemers immer. Sebastian Diemer, ex-Credit-Tech, und der dann ja in ins legale Hanf-THC-Geschäft eingestiegen ist. Wo auch Sven Schmidt vom OMR-Podcast sowohl bei Credit-Tech als auch bei Finiata als auch dann bei dem THC-Startup extrem kritisch war. Und ehrlich gesagt, wenn ich mir das alles anschaue, Creditech-Turnaround-Kandidat, Finiata-Turnaround-Kandidat, da darf ja jetzt ein Ex-Kollege von der Comdirect das Turnaround-Management machen. Und wenn man schaut, wie gleichzeitig Billy abgegangen ist, dann muss man sagen, es reicht halt einfach nicht nur, eine Startup zu gründen, sondern es sollte halt dann auch funktionieren. Und da steht Billy, die mehr oder weniger zeitgleich mit Finiata gestartet sind, extrem gut da. Und Finiata nicht ganz so gut und ist eine Turnaround-Situation.
Weiß nicht, Finny hat das, glaube ich, in andere Länder gegangen. Ne? Ich glaube, die haben damals dann den Move gemacht, gemeinsam mit dem Enno Kamrat, der von der Comdirect dann dahin gegangen ist als CEO, sich erstmal auf andere Länder zu konzentrieren. Und ich weiß nicht, ob sie jetzt irgendwie in Polen damit erfolgreich sind. Ich glaube, es war der Markt, in den sie dann gegangen sind, so ein bisschen wie Creditech das ja dann auch irgendwann gemacht hat. Ich hatte Enno letzte Woche gesehen, aber ihn gar nicht gefragt zu dem Thema.
Okay. Ja, ich habe auch jetzt nichts mehr gehört. Ich habe ihn auch vor einem halben, dreiviertel Jahr jetzt mal gesehen. Aber eine Tatsache, jedes Mal, wenn halt Billy Success Stories kommen, müssen wir halt überlegen, die sind mehr oder weniger zeitgleich gestartet und die einen extrem erfolgreich, die anderen nicht. Und das ist dann gutes Management.
Execution.
Execution ist alles, genau. Dann meine lieben Freunde von Trade Republic, denen ich auch die Woche mal wieder Geld zugeschoben habe, weil sie jetzt ETFs machen, haben einen neuen Partner, nämlich BlackRock. Und Trade Republic finde ich eines der im Moment spannendsten Startups im Fintech-Bereich da draußen überhaupt, die ja aus einem Bankathon-Wettbewerb von euch entstanden sind.
Die Jungs waren schon vorher irgendwie zusammen, hatten glaube ich auch schon Ideen, aber das erste Mal sichtbar für die Öffentlichkeit waren sie glaube ich damals auf dem allerersten oder zweiten Bankathon, glaube ich. Und in der Tat auch bin ich großer Freund, großer Fan. Das Unternehmen sind ja auch nominiert zum Fintech des Jahres. Billy übrigens glaube ich nicht, ne? Was irgendwie ein bisschen schade ist, war bin ich auf unserer Agenda, fällt mir dazu auf.
Die waren letztes Jahr, haben die nicht gewonnen oder vorletztes Jahr? Also die haben mal ein Award bekommen. Nee, vorletztes Jahr hat Billy ein Award bekommen.
Okay. Hier bei Trade Republic bin ich auch großer Freund von und ist für mich immer, wenn ich mit klassischen Bankern spreche, die halt immer über die Überregulierung jammern, bestimmt auch an vielen, vielen Stellen zu Recht. Immer ein Beispiel dafür, wie man trotz MiFID 2 user-friendly das Thema Wertpapiergeschäft mobil vorantreiben kann.
Kleiner Zwischenstatus, mein Lieber. Also bei Twitter kommen wir kein Feedback, allerdings bekommen wir über den Slack-Kanal von dem lieben Klaus und dem lieben Frank Feedback, die sich über den guten Ton freuen. Abends mal abgehackt. Jetzt weiß ich nicht, ob das abgehackt dann tatsächlich auch ein Podcast ist oder nicht. Müssen wir auch rausfinden, warum es abhackt. Und vor allem der liebe Klaus hört es auf dem Google Home. Also schöne Grüße an den Google Home und schöne Grüße an Klaus.
Ja, lustig. Mit quatschen können sie dann doch noch nicht.
doch, wenn wir den Link geben, könnten sie ja sich auch reinwählen.
Ah, okay. Aber wir haben ja noch einen Podcast mit Klaus in der Retorte, musst du mal überlegen.
Stimmt, den muss man schneiden. Den muss man schneiden, genau.
Genau.
Dann Brexit, auch wenn der Brexit jetzt doch wieder an Halloween nicht gekommen ist, allerdings die Städte Berlin und Frankfurt, insbesondere Frankfurt natürlich, das habe ich selbst mitbekommen, hatten ja große Stücke gehofft, dass sie durch Brexit sehr viel an Neugeschäft generieren können, also sprich neue Banken, neue Mitarbeiter, die Immobilienpreise in Frankfurt sind unter anderem deswegen ja auch durch die Decke gegangen und offensichtlich, hier ist ein Link im Manager-Magazin, offensichtlich sind die Erwartungen bislang enttäuscht worden. Es gab zwar natürlich einen Zugzug von dem einen oder anderen Fintech oder einer oder anderen Bank, aber so im großen Stil ist das bislang nicht passiert und die Fintechs, also auch die Banken, bleiben offensichtlich in London und versuchen nur eine Lizenzarbitrage zu machen, dass sie mit ihrer Lizenz und ein paar Leuten in irgendein Land gehen, aber die Leute im großen Stil bleiben in London.
Ja. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass wir einfach immer noch nicht genau wissen, was jetzt wirklich mit London und mit UK passiert.
Ja, das auch. Ja, wobei man kann ja davon ausgehen, dass jemand, der wie eine Bank oder ein Fintech, die auf ihre Regulierung, auf Lizenz angewiesen sind, auch im operativen Geschäft, jetzt nicht irgendwie so lange gamblen, dass sie sagen, naja, das wird ja doch nichts. Also diejenigen, die ihre Lizenz auf jeden Fall auf dem Kontinent brauchen, haben wahrscheinlich sich jetzt schon längst eine Alternative auf dem Kontinent, sei es Luxemburg, in Liechtenstein oder auch immer, Luxemburg oder in Paris oder in Dublin besorgt. Und sollten jetzt eigentlich schon einigermaßen safe sein.
In der Tat.
Da gab es eine schöne Studie von Visa zum Thema Mobile Payment und ich werde auch die Tage nochmal einen Artikel schreiben drüber. Vor allem die Zustimmungsraten zum Thema Mobile Payment, die ja primär in der Studie Google Pay und Apple Pay darstellen, sind halt so diametral anders im Vergleich zu den Zustimmungsraten der HCE-Apps der Sparkassen im App Store. Das war das, was mir extrem aufgefallen ist, weil da sehr viele, sehr positive Zustimmungsraten bei Google Pay und Apple Pay da ist, während bei den HCE-Apps der Sparkassen gibt es so diese krasse Unterscheidung, also entweder finden sie Leute super oder ganz schlecht, aber ganz schlecht sind irgendwie, glaube ich, 40-50%. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist auch ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen, während Visa das alles repräsentativ ist, sind diese Feedbacks ja in den Stores so lala repräsentativ, die kann man auch relativ einfach manipulieren. Aber es ist zumindest mal eine große Diskrepanz da, die man vielleicht auch auf die gut gemachten Produkte von Apple und Google herunterbrechen kann. Das in dem Kontext ist natürlich auch sehr spannend mit der aktuellen Apple-Recherche bei der Wettbewerbsbehörde in Europa, also in Brüssel, die NFC-Schnittstelle von Apple anschaut und ob die Schließung oder die Geschlossenheit der NFC-Schnittstelle von Apple in Ordnung ist oder nicht in Ordnung ist aus wettbewerbsrechtlichen Gründen. Und ich bin ja der Meinung, das ist total fragwürdig. Apple soll es einfach aufmachen und dann gucken die Leute eher wieder auf die Produkte. Und die Produktsituation ist natürlich auf der Apple Pay und Google Pay Seite signifikant besser als auf den Bankproduktseiten. Und wenn die NFC-Schnittstelle offen ist, ist die Diskussion gar nicht mehr da. Und dann glaube ich, werden wir auch eine ganz andere Diskussion zum Thema Mobile Payment haben, weil dann wird es produkt- und mehrwertgetrieben sein und nicht politisch getrieben.
Ja, ich habe dich teilweise leider gerade nicht ganz verstanden, aber ich glaube, dir ging es darum, dass du gesagt hast, Apple soll mal ruhig aufmachen, dann reden die Leute über wieder mehr über die Produkte und weniger über das Thema Politik und über das Thema Verhindern von Geschäftsmodellen und sowas, ne?
Exakt. Und dann Bildschirmscreen schoner ist angegangen, vielleicht liegt es auch ja, schlicht am Rechner.
Kann sein. Zum Thema Visa vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis. Es gab von Seiten der Sparkassen gemeinsam mit dem Trendbüro eine Studie zum Thema Open Banking und dergleichen. Und da war unter anderem auch Michael Hoffmann von Visa im Dialog und der hat einen Satz gesagt, den fand ich so unglaublich, dass ich dachte so, oh, Wahnsinn, den muss ich, glaube ich, in alle meine Präsentationen aufnehmen. Ich sage ihn mal ganz kurz. Früher wollte ich unbedingt zur Bank, weil sie die neueste Ausstattung hatte. Heute hat man die privat, aber die Bank gleicht einem IT-Museum.
Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Jugend, als ich privat schon immer die bessere Infrastruktur bei Rechnern und Co. hatte im Vergleich zu den Rechnern in der Schule, wo es dann den IT-Unterricht gab, also zumindest das, was man damals IT-Unterricht hatte. Und das stimmt mittlerweile leider auch für die eine oder andere Bank und die vor allem die Infrastruktur hinten dran bei der Bank.
Ja. Du hattest noch zwei Links in der Liste. Einmal das Thema Visa Payment, also das war das gerade schon, ne? Worüber wir, glaube ich, gerade schon gesprochen haben.
Ja, zum Thema Bank, ein anderer Link. Die Sparda Bank West schließt 43 ihrer 82 Bankfilialen. Das ist natürlich heftig und eine dicke Ansage. Jetzt ist es ja nichts Neues, dass Bankfilialen geschlossen werden, aber gleich die Hälfte aller Bankfilialen, das ist ein starkes Stück.
Ja, in der Tat, wobei ich ehrlich gesagt gerade keine wirkliche Sparda-Bank-Filiale vor Augen habe. Ich glaube, historisch war sie immer nahe der Bahnhöfe, ne? Weil es die alte Bahner Bank ist. Ah, doch, ich glaube, ich habe gerade eine vor Augen, die am Altonaer Bahnhof ist. Aber ansonsten wüsste ich auch gerade keine. Deshalb, naja. Aber ehrlich gesagt, Bankfilialen. Hm. Wann war es das letzte Mal in einer drin?
Bei der Eröffnung der Konten meiner Kinder bei der lokalen Volks- und Raiffeisenbank hier, wo ich reingegangen bin. Das war auch eine interessante Story. Ich bin reingegangen, so, ich würde gerne ein Konto eröffnen. Ja, das geht so nicht. Wieso geht so nicht? Da brauchen Sie einen Termin.
Ja, super. Termin.
Also bei N26 und Co. Habe ich ein Konto in, oder DKB, ING und Co. habe ich ein Konto in fünf Minuten eröffnet. Da braucht man einen Termin. Also insofern sind...
Und dann musst du noch mit deiner Frau und den Kindern zusammen dahin?
Was und genau.
Habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt und genau. Zuletzt am Samstag beim Barcamp, der kam direkt, was bei uns dann auch dazu führte, dass wir natürlich nicht alle drei oder alle vier zusammen es in den Öffnungszeiten, was ja dann auch noch hinzukommt als beschränkendes Element, in die Filiale geschafft haben und den man auch bei der Com direkten Konto eröffnet haben. Jochen, wir haben, glaube ich, noch so ein paar kleine Links, die habe ich noch aus dem des Innovationsblog der DZ Bank übernommen. Einmal gab es einen Artikel, den habe ich gar nicht gelesen, aber ich dachte eigentlich, vielleicht nehmen wir den mal in die Shownotes mit auf, aber vielleicht diskutieren wir auch kurz drüber, ohne ihn gelesen zu haben, nur mit der Überschrift. Was verdient ein Fintech-Gründer? Hast du ihn gelesen von Kasper?
Nee, den habe ich extra gar nicht gelesen.
Ich auch nicht. Was können wir denn mal?
Also,
arbeiten viel und warten auf den großen Exit, aber wie hoch sind die Gehälter Fintech auf dem Weg zum Erfolg eigentlich? Wir haben uns bei drei Gründern und Wagniskapitalgebern umgehört. Ich glaube, es ist total entscheidend, in welcher Phase das Unternehmen ist. Ne? Und ich glaube, Early Stage müssen wir uns nicht drüber unterhalten, dass dann natürlich deutlich geringere Gehälter gezahlt werden können und sinnvollerweise auch gezahlt werden, als in vergleichsweisen Positionen in der klassischen Wirtschaft, aber über kurz oder lang und auch in later-staging Unternehmen muss es dann irgendwann auch den Leuten möglich sein, vernünftig von dem Geld zu leben und nicht nur immer der Karotte hinterher zu laufen. Ne?
A, das und B, hat es auch aus meiner Sicht eine Frage der Kompetenz zu tun, in welchem Bereich ich überhaupt ein Fintech mache. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Studienabsolvent mache Retail-Banking-Fintech, dann sind natürlich meine Gehälter andere, als wenn ich ein komplexes B2B-Banking-Fintech mache, wo ich Experten brauche aus den Banken und Know-how brauche aus den Banken, die eben nicht mehr für 3,50 Euro arbeiten. Also ich kann das jetzt zumindest hier für Traxpay relativ eindeutig sehen. Wir zahlen natürlich keine Bankgehälter mit Firmenwagen und bequemen Assistenzpaket, Altersvorsorge und Schnickschnack, wie es bei den Banken gibt. Aber wir brauchen natürlich auch Leute, die ein bisschen älter sind, die schon Kinder haben, die eine Immobilienfinanzierung haben und die können eben nicht mehr für 3,50 Euro arbeiten. Genau. Und insofern, da gibt es auch da schon alleine Riesenunterschiede. In welchem Bereich ist denn das Startup überhaupt aktiv? Welche Leute brauche ich denn überhaupt, dieses Startup zu managen? Und die brauchen halt, je älter man ist und je gesettelter man ist, braucht man natürlich einfach mehr Geld. Und den erfahrenen Banker, der für 3,50 Euro arbeitet, den zeigt mir bitte mal.
Ja. Müssen wir uns, glaube ich, nicht weiter darüber unterhalten. Ne? Und dann habe ich noch eins rausgenommen aus den Notes von den Kollegen von der DZ Bank und das ist das Thema Uber Money auf der Money 2020 in Las Vegas, glaube ich, war es, hat Peter Hazelhurst von Uber vorgestellt, was die Kollegen machen wollen und ich glaube, Raphael war sofort derjenige, der es dann auch las und meinte so, wow, Chicken-Egg-Problem nur in bestimmten Teilen vorhanden, so wie sie das Thema User Experience in vielen, vielen anderen Dingen angegangen sind, echt ein ernstzunehmender Player. Ne? Also wenn Uber weiter Erfolg hat, wird Uber Money und der ganze Zahlungsverkehrsbereich von den Kollegen mit Sicherheit auch echt eine relevante Größe erreichen können.
Ja, nicht nur der Zahlungsverkehrsbereich, aber wenn ich mir anschaue, wer Uber fährt, sind das natürlich erstmal selbstständige Menschen, die üblichen Probleme als Selbstständiger haben im Bankkontobereich. Und wenn ich derjenige bin, der den Haupteinkommensstrom für diese Menschen generiert als Uber-Marktplatz, dann kann ich natürlich denen auch Finanzdienstleistungen anbieten. Also es ist nichts anderes als das, was PayPal und eBay machen, das, was Amazon im KMU-Bereich macht, macht Uber jetzt auch. Und das ist natürlich eine extrem interessante Marktsegment da reinzugehen und dann die Probleme, insbesondere der Selbstständigen, die über Uber aktiv sind, zu lösen und ist am Ende des Tages auch wieder ein primärer Angriff auf die klassischen Banken im Firmenkundenbereich, die eben das Geschäft nicht verstehen und die dann teilweise den Menschen einfach den Zugang zu guten Bankprodukten verwehren.
Absolut. Also lassen wir uns mal überraschen, was die Kollegen von Uber im Bereich Finanzdienstleistungen, im Bereich Money da weiter auf die Reihe bekommen. Auch ein schlauer Mensch, habt ihr mal kennengelernt, den Peter. Noch zwei kleine Meldungen.
In dem Bereich nochmal ganz kurz, was ich ja als totalen Geheimtipp anschaue und wo ich mir es lustig finde, so im Moment so die erste Traktion zu sehen, ist Shopify. Die sind ja bei uns in Deutschland und Europa jetzt noch nicht so groß, aber in USA oder in sonst der Rest der Welt schon relativ groß und werden im Moment als der einzige ernstzunehmende Amazon Challenger dargestellt und bauen auch sehr viel Infrastruktur, Backend-Infrastruktur. Die haben schon Shopify Pay, also sowas wie PayPal für ihre Kunden, haben irgendwie 800.000 Shops auf der Plattform und da frage ich mich nur, wann tatsächlich da auch ein Schritt weiter geht, dass da auch KMU-Konten und Lending und Co. Eingeführt wird, weil das ist auch genauso wie Uber und genauso wie damals eBay und PayPal quasi ein No-Brainer, da Finanzdienstleistungen anzubieten.
Ein Kanada-ansässiges Unternehmen mit deutschen Gründern, ne?
Ein deutscher Gründer, also der gute Mann hat es selbst gegründet und ist mittlerweile an der Börse mit dem ganzen Ding. Und wenn man den Börsenkurs anschaut, beeindruckend. Leider den Börsenkurs erst entdeckt, als er schon zu hoch war.
Okay. Dann haben wir noch zwei Meldungen aus dem Finleap-Universum ein Stück weit. Einmal hat Ralf Käuper über das digitale Allfinanzökosystem Ping angesprochen. Und da würde ich nur ganz gerne darauf verweisen, weil das mal ganz interessant ist, ein bisschen mehr über Ping An zu erfahren. Also die Kollegen aus China, größter Versicherungskonzern wahrscheinlich der Welt, der mittlerweile auch relativ stark bei Finleap eingestiegen ist. Und das Zweite, auch aus dem Umfeld Finleap, dass der größte Sparkassenversicherer, die Kollegen von der Versicherungskammer Bayern, auch bei Finleap eingestiegen sind. Man merkt ja momentan, dass die Versicherer vielleicht ein bisschen mutiger und schneller unterwegs sind, als wir das vielleicht bei den Banken gesehen haben. Wie nimmst du das wahr?
Absolut. Also vor allem machen die strategischen Schritte, die die Banken sich irgendwie nicht getraut haben. Wir hatten das beim letzten Podcast, also unserem letzten Podcast, schon mal diskutiert, nach dem Motto, irgendwelche Early-Stage-Investment bringen die Bank nicht voran und machen eigentlich wirklich keinen wirklich großen Unterschied auch in der P&L. Wenn ich jetzt hier bei Finleap einsteige, die ja schon kein Early-Stage-Startup mehr sind, dann ist das ein großes Investment, auch vermutlich dann auch eine Sicherung von Know-how, die man da versucht. Und was mich auf der anderen Seite sehr überrascht, ist halt wieder mal ein Versicherer, also Ping An Versicherer, die Hannover Rück Versicherer, jetzt die auf der Sparkassen Finanzgruppe Versicherer. Die Frage ist, ob aus Finleap dann vielleicht dann nur demnächst mal ein Insurleap wird und die klassischen Fintech-Startups ausphasen und dafür dann ein InsurTech-Startup nach dem nächsten kommt. Und das Yonko, was jetzt gerade auch sehr prominent gelauncht wurde, ist ja auch wieder primär erstmal ein Versicherungs- und InsurTech-Startup.
Genau, wobei wir uns, glaube ich, einig sind, dass es ja nicht so weit auseinander ist und dass manchmal die Grenzen echt fließend sind, wenn es vernünftig machst. Ne?
Klar.
Jochen, das war der erste Versuch, glaube ich, ne?
Das war der erste Versuch. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Soundfiles sind, ob wir die überhaupt zusammengeschnitten bekommen. Also es gab ein paar Aussetzer zwischendrin, was vermutlich auch ein bisschen Hardware-bedingt ist. Nächstes Mal muss ich dann vielleicht jemanden großen Rechner nehmen, der ein bisschen mehr Power hat und vielleicht auch internetverbindungstechnisch begründet. Mal gucken. Also eigentlich sollten jetzt wir zumindest ab Minute, was nicht, 20 oder so, dann lokal die Soundfiles lokal aufgezeichnet haben, so wie wir ursprünglich mal angefangen hatten, by the way. Und mal schauen, ob wir das alles hinbekommen. Ansonsten, wenn wir ein paar Knacke haben, jetzt schon mal Entschuldigung dafür. Und wir arbeiten dran und haben jetzt einfach mal ein neues Tool ausprobiert.
Wir danken uns an Sponsoren. Fincompare, Die Jungs aus der Schweiz, nein, nicht aus der Schweiz, die Werbung ist aus der Schweiz.
Die aktuelle Werbung, ja.
Genau, die aktuelle Werbung, ein Kollege von Mastercard und von smartsteuer.de/fintech. Ne? Also damit war ich jetzt nochmal der Werbebotschaftsüberbringer. Den danken wir und freuen uns, den einen oder anderen auch real dann zu sehen, in real, auf der Transactions am 19.11. in Friedenhagen. Und Jochen, war vielleicht dann ein gelungener Versuch. Wir werden sehen. Klaus sagt jedenfalls, dass es funktioniert hat und er uns, genau. Und er uns gehört hat. Danke, Klaus, für das Direct-Feedback. Hat uns natürlich jetzt gerade geholfen, weil wir sonst natürlich nur immer auf uns selber angewiesen sind. Ich habe dich in der Tat ein paar Mal nicht gehört. Lustig ist dann, dass dann das, was ich nicht gehört habe, komprimiert innerhalb von Millisekunden in so einem, weißt du, so ganz, ganz schnell abgespielt, mir dann sozusagen nochmal aufs Ohr gespielt wurde, wenn du weg warst.
Ja, mal gucken, wie es ist, wenn wir jetzt zusammenschneiden. Also seid gnädig mit uns, liebe Hörer. Wir probieren immer neue Dinge aus. Und wenn es am ersten Mal nicht funktioniert, dann versuchen wir es zu optimieren.
Alles klar.
Mach's gut.
Tschüss, Jochen. Schönen Abend.
Tschüss.
Ciao.